Dividenden reingepfiffen.
All time high.
Aber ob ich jetzt -75% oder -70% mit diesem Index gemacht habe, ist am Ende auch egal.
Unvorstellbar.
Der ultimative Sündenfall.
Also es war schon Mitleid.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich einen Geburtstag. 25 Jahre ETFs in Deutschland, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Tja, und wie damals alles angefangen hat in der Revolution der Geldanlage, warum ausgerechnet die Finanzkrise einen Wachstumsschub für ETFs gebracht hat und ob man denn wirklich 2700 ETFs braucht. Das und mehr diskutiere ich heute mit einem, der damals schon dabei war und immer noch dabei ist. Herzlich willkommen, Thomas Meyer zu Drewa.
Hallo Christian, danke für die Einladung.
Tja, Thomas, also du hast ja schon passives Asset Management gemacht, als das noch nicht schick und schon gar nicht trendy war. Du warst Vorstand beim ersten deutschen ETF-Anbieter. Du hast das ETF-Business für Luxor und später für Comstage aufgebaut und jetzt verantwortest du den öffentlichen Vertrieb von ETFs in Deutschland und Österreich bei Amundi, dem größten europäischen Asset Manager und ja auch einer der Prime Partner hier bei Scalable auf unserer Plattform. Also, wenn man jetzt diesen ganzen Zeitraum nimmt, kann man mit Fug und Recht sagen, ja, da ist er, der Mr. ETF.
Ah, danke.
Aber ne, man fragt sich dann natürlich, wenn man so stark mit so einem Produkt verbunden ist, das ja dann auch damals, ne, vor 25 Jahren, wirklich neu war. Was war denn so für dich dein Erweckungserlebnis? Wie bist du überhaupt zu ETFs gekommen?
Meine erste Antwort wäre natürlich durch Zufall, Christian. Und mir ist als junger Student tatsächlich ein Buch in die Hände gefallen, was einen merkwürdigen Titel hatte. A Random Walk Down Wall Street von einem Professor, Burt Malkiel, der damals Professor in Princeton war. 20 Jahre später habe ich dann das große Glück gehabt und wirklich auch die große Freude, tatsächlich selbst mal mit Professor Malkiel aufzutreten auf einer großen Veranstaltung. Und das war natürlich ein Erlebnis, gerade wenn du so ein Buch so früh gelesen hast, den Verfasser auch mal kennenzulernen. Denn er gilt ja so ein bisschen mit als Vater von dieser Idee, Indexfonds. Natürlich, um das abzurunden, auch für die, die jetzt von euch da dran sitzen, darüber schreiben. Das ist natürlich Markowitz, der den Nobelpreis auch bekommen hat, der ja einen bahnbrechenden Artikel geschrieben hat, der Portfolio Selection. Das ist ja sozusagen die Urmutter, der Urvater aller Artikel zu diesem Thema, nämlich zur Portfoliodiversifizierung.
Aber also es war bei dir wirklich ein Buch, so das Erweckungserlebnis, zumindest im Rückspiel. Und es ist ja toll, dass du dann auch wirklich den Autor dieses Buches selber getroffen hast. Also das ist mir noch nicht gelungen. Also ich habe ja nun wirklich ein Faible für Quality Investing. Das Buch, was mich ganz entscheidend geprägt hat, das erste englischsprachige Finanzbuch, was ich gelesen habe, One Up on Wall Street von Peter Lynch, den ich noch immer sehr verehre, der sich ja lange aus der Öffentlichkeit so zurückgezogen hat, der legendäre Manager des Magellan Fund. Ja. Aber ich habe leider es nie geschafft, ihn persönlich zu treffen. Von Professor Markowitz habe ich immerhin mal ein Testimonial gekriegt für ein Buch, was ich geschrieben habe. Aber ist schon spannend, wenn man das dann so in der Rückschau sieht. Aber ist klar, finde ich auch schön, dass du das sagst. Also da sind auch dann Zufälle dabei gewesen.
Natürlich.
Jetzt hast du gesagt, so Anfang der 90er hast du dann wirklich dich mit Indexfonds mal beschäftigt. Fonds, die jetzt nicht börsengehandelt waren oder sowas, aber die sich an Indizes orientiert haben. Du warst, glaube ich, 92 bei der ADIC, einer großen Investmentgesellschaft, die übrigens allerersten deutschen Investmentfonds auf den Markt gebracht hat. Das ist jetzt 75 Jahre her. Und die haben dann irgendwann gedacht, so aus der Perspektive des klassischen Vermögensverwalters, des aktiven Fondsmanagers, jetzt könnten wir doch mal einen Indexfonds machen. Und der Thomas soll das machen. Und warum sind die überhaupt auf diese Idee gekommen?
Das war Kundennachfrage tatsächlich, weil es gab ein berühmtes Paper berühmte wissenschaftliche Arbeit oder mehr oder minder wissenschaftliche Arbeit, wo es darum ging, Brinson war der Name für diejenigen von euch, die das nachschauen wollen. Da ging es darum, dass Top-Down wahrscheinlich entscheidender ist. Ich komme gleich dazu, was das genau ist, als Bottom-Up. Bottom-Up, wenn du davon ausgehst, du hast verschiedene Aktien und wählst einzelne Aktien aus. Fundamentalanalyse, beschäftigst dich mit der einzelnen Aktie und strickst dann ein Portfolio. Und gerade in den 80er und 90er Jahren war immer wieder ein großes Thema, wo kommt eigentlich die Performance, die Wertentwicklung her? Und in diesem Paper wurde gezeigt, dass Asset Allocation als Königsdisziplin das alles Entscheidende ist. Jetzt ist natürlich
also
auch so ein bisschen
Stockpicking, die Suche nach den besten Aktien, nicht Market Timing, die Suche nach den optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkten, sondern das, über das wir hier auch am meisten reden, die intelligente, systematische Verteilung des Kapitals über die verschiedenen Assets.
Genau, die Vermögensaufteilung.
Wie war das denn so für dich? Du kamst jetzt da an als junger Volkswirt, du hast, glaube ich, Volkswirt?
Ja, ich bin Volkswirt, ja.
Kamst da an bei der ADEC?
Mit den Kenntnissen von Herrn Malkiel.
Mit den Kenntnissen von Herrn Malkiel.
Aus einem Buch, was ich zufällig gelesen habe.
Aus unserem amerikanischen Ding und erzähltest dann plötzlich sowas von so langweiligen Indizes. Während ja deine Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen eher so, ja, Stockpicking, ja, auf der Jagd nach den heißen Stories und den besten Aktien der Welt waren. Wie war das so für dich von der Wahrnehmung? Ja, haben die gesagt, na, der Exot da?
Ja, so ungefähr war das. Also da musste man unterscheiden zwischen den älteren Kollegen und den jüngeren Kollegen. Die jüngeren Kollegen kamen und fragten einfach nur, was ist denn passiert? Weil das war ja nicht das Ziel. Wenn es deine Sendung damals gegeben hätte und du hättest mich eingeladen und hättest mich gefragt, und wo willst du so in 10 Jahren sein? Dann hätte ich gesagt, naja, ich will natürlich einen großen, aktiven, globalen Fonds. Das war ja das Größte. Also die jungen Kollegen, was ist denn passiert? Die älteren Kollegen und damals, das können sich viele von euch natürlich nicht mehr vorstellen, da siezte man sich im Büro, die kamen dann rein, machten die Tür zu und sagten, aber sind doch eigentlich so ganz nett. Ja, also es war schon Mitleid. Es war schon Mitleid und es war aber schon exotisch. Oder um noch eine Anekdote zu erzählen, da wurde mal Platz gebraucht und ich musste in ein anderes Büro umziehen. Und da war dann die Aussage, wir brauchen mehr Platz für das richtige Fondsmanagement. Also das zeigt schon, der Anfang war sicherlich schwer.
Aber es kamen ja dann auch so diese ersten Studien, ja, nicht nur von Markier, sondern einfach die generell auch auf wissenschaftlicher Basis zeigten, wie wichtig Asset Allocation ist, wie schwierig es einfach ist, durch Stockpicking und Market Timing besser zu sein als der Markt. Mhm. Da hattest du ja schon mal ein Argument und dann gab es ja irgendwann auch Schützenhilfe für dich aus den USA und das kann man sogar an einem Datum festmachen. Ne? Also 29. Januar 1993, jawohl, ganz wichtiges Datum für alle ETF-Fans, denn da ist in den USA tatsächlich nicht nur der erste Indexfonds emittiert worden. Das hatte Jack Bogle schon längere Jahre erledigt.
Gemacht,
genau.
Ja.
Aber da gab es dann wirklich den ersten ETF, den ersten Exchange Traded Fund, börsengehandelten Indexfonds auf den S&P 500. Ab da konnte man diese 500 Aktien in dem Paket, in diesem Portfolio erwerben, verkaufen, handeln wie eine einzelne Aktie.
Eben also, jederzeit. Der das große
war doch,
Unterschied.
Das war doch, muss doch eigentlich nochmal so ein Push gewesen sein, auch für dich intern, oder nicht?
Ja,
so?
Es war natürlich so. Es gab dann auch ein Systemstreit, Streit der Systeme. Also damals wurde ich sehr häufig als Exot eingeladen, auch auf große internationale Konferenzen. Denn die Welt war natürlich nach wie vor aktiv geprägt. Und dann hat man sich jemanden eingeladen, der dann eher so den exotischen Teil abdeckte. Und das war durchaus schwierig. Damals war es also wirklich auch eine Schwarz- und Weiß-Frage. So habe ich das damals auch empfunden. Entweder du bist passiver Investor oder aktiver Investor. Das hat sich ja über die Jahrzehnte vollkommen vermischt und zwar auch zu Recht. Und dann kamen die ETFs, die aber hier auch noch nicht so die Rolle spielte. Passiv hat lange Zeit dann doch eine eher schwierige Rolle eingenommen, war sehr umstritten, war am Anfang schwierig. Ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, natürlich gab es dann auch die Preise für den erfolgreichsten Fondsmanager jedes Jahr. War zwar nicht jedes Jahr der gleiche, ja, hätte einem zu denken geben müssen, aber das hat natürlich immer wieder auch die Debatte befeuert.
Da fehlte so ein bisschen der Glamour.
Es fehlte der Glamour.
Bei Indexfonds generell und man muss ja auch sagen, also wo das ist ja heute auch vielfach gar nicht mehr so klar, wo ist der Unterschied zwischen Indexfonds und börsengehandelter ETF. Aber es war ja damals, glaube ich, bei den ersten Indexfonds schon noch so, die wurden wirklich dann an die Kapitalanlagegesellschaft zurückgegeben und auch dort natürlich vorher gekauft. Und du hattest halt immer so irgendwie, ich glaube, 2-3 Tage Zeitverzug dann.
Natürlich. Vollkommen klar, denn das war ja wie ein traditioneller Fonds. Der einzige wirklich große Unterschied war, dass du keinen Fondsmanager hattest, der sagte, ich glaube, dass diese Aktie besser als jene Aktie läuft. Dieses Land wird besser sein in einem großen globalen Fonds als ein anderes Land. Das war ja der große Unterschied. Übrigens, interessanterweise kriegte ich auch immer wieder die Frage, und Sie haben Fondsmanager? Wofür beschäftigen wir Sie die denn? Ist genau, weil das natürlich nicht der Fall war, weil eben keiner da saß, der dann ausgiebiges Research, ausgiebige Analysen betrieben hat.
Sondern gab es nur Händler, die halt dafür gesorgt haben, Händler, dass der Index nachgewiesen
hat. Ich meine, auch das Zusammenstellen von Indizes ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Du folgst natürlich einer Benchmark, aber du hast natürlich auch Restriktionen. Und zwar Restriktionen, die es heute bei ETFs dann so nicht mehr gibt, wo du einen Index vollkommen abbilden kannst. Du hattest früher natürlich die normalen Restriktionen. Da gibt es die berühmte 40-10-5-Regel, die damals auch auf...
Erklär uns mal 40-10-5-Regel, die aber... aktiv gemanagten Fonds, bei Investmentfonds noch immer gilt?
Die noch immer gilt. Das heißt, du darfst in keinem Wert mehr als 10% halten und alle Werte, die zusammen zwischen 5 und 10% haben, dürfen nicht 40% überschreiten. Ja? So, das war natürlich also, auch damals...
um Konzentration zu verhindern.
Ja, Diversifikation, das ist das alles Entscheidende. Deshalb gibt es zum Beispiel auch hier zumindest nach UCITS-Regeln, also nach europäischer Regulierung, gibt es auch kein Gold-ETF. Das ist ja eine oft gestellte Frage, weil da hast eben nur ein Asset drin, nur ein Anlagegegenstand, nämlich Gold.
Genau, das Gleiche bei Bitcoin. Das haben wir übrigens ausführlich mal erklärt in einem Gespräch mit Dirk Klee von BlackRock am Beispiel von Bitcoin, aber es ist analog zu Gold, warum es auf diese einzelnen Assets keine ETFs gibt, sondern warum man das mit ETCs, mit Exchange Traded Commodities löst, die aber trotzdem dann besichert sind als Schuldverschreibung. Andere Konstruktion, aber das kannst du gerne nochmal nachgucken, Thomas.
Und du hattest eben diese Beschränkung, halt wie gesagt nicht über 10%, zwischen 5 und 10%, der Summe nicht mehr als 40%. Das heißt, du hast natürlich vor allen Dingen bei sehr konzentrierten Indizes oft Abweichungen gehabt. Ein Standardbeispiel war damals der Schweizer Index, wo du eben einige wenige Werte hattest, vor allem die Pharma-Werte, aber auch Firma
Nestlé, Roche, Novartis, beziehungsweise was es heute ist, die Dreifaltigkeit.
Genau, und da hattest du natürlich dann das Problem, das nachzubilden. Das ist ja heute etwas anders, da haben sich die Regeln verändert, sodass du einen Index als mit einem ETF wesentlich genauer nachbilden kannst.
Das heißt also, wenn du damals dann so einen Indexfonds hattest und du musstest zeigen, so, das ist jetzt der Indexfonds, das ist der Index, was du unter Umständen deutlich schlechter oder deutlich besser, allein aufgrund dieser regulatorischen Themen. Ja, Tracking Error ist ja heute viel, viel geringer, als er damals in diesem Regime der Indexfonds sein konnte. Und es hat natürlich auch dann länger gedauert, bis dann so diese Innovation des Exchange Traded Fund aus den USA herüberschwappte. Wir waren halt noch nicht so vernetzt. Das Internet kam gerade auf und das war halt eigentlich ja auch alles eher so inselmäßig. Und also ich habe ja in den 90er Jahren auch schon an der Börse einiges gemacht. Ich würde es jetzt nicht investieren nennen. Ich würde sagen, es war eher so rumzocken, alles Mögliche mal ausprobieren. Mal lief es gut, mal lief es schlecht. Aber vielleicht kannst du unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal ein bisschen abholen. Wie war denn dann so, ja, so sagen wir mal so zwischen 93 und 2000 so eigentlich die Investmentrealität für einen Privatanleger?
Also es gab natürlich diejenigen, die Aktien auch damals schon gekauft haben. Die große Masse hat sich natürlich...
Mein Opa, der hat damals schon Aktien gekauft und wollte da nichts anderes.
Aber es ist die große Masse natürlich an Anlegern, die heute Anleger sind, haben sich damals nicht beschäftigt. Dann hattest du die Möglichkeit, natürlich über Fonds zu investieren. Es gab jede Menge Fonds auf Rohstoffe, auf Aktien, auch das, was man natürlich von ETFs kennt. Aber das Entscheidende, du hast es eben einmal in einem Nebensatz angesprochen, Christian, war, dass man natürlich einmal am Tag die Fonds erwerben konnte und einmal am Tag zurücknehmen konnte. Und das war die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ansonsten war es mehr oder minder aktiv. Außerdem darf man natürlich eins nicht vergessen, und du hast ja gerade die Bandbreite schon sehr breit gezogen, nämlich von 93 bis 2000. Vor allem gegen Ende der 90er Jahre bekamen dann ja junge Unternehmen unheimlich Auftrieb. Also diese alle, die auf .com, ich persönlich hätte am liebsten die Firma com.com, war ich aber zu spät mit der Idee gegründet. Ja, hätte ich wahrscheinlich viel Geld verdient, ohne Substanz zu haben. Ja, und das hat ja dann doch dazu geführt, dass auch immer mehr Leute sich für Aktien interessiert haben. Was im Nachhinein, muss man sagen, nicht unbedingt die gesundeste Entwicklung war, weil natürlich mit der Einzelaktie, und das vielleicht nochmal als Hinweis, bei einer Einzelaktie hast du natürlich nicht nur das Marktrisiko, sondern auch das Risiko eben aus der einzelnen Aktie. Und das ist der Grund, warum wir immer über Diversifikation sprechen, also über Streuung.
Genau, und das haben halt viele dann nicht berücksichtigt, beziehungsweise sie haben dann nach dem Gießkannenprinzip gestreut, aber es war eigentlich egal, weil sie nur den 100-prozentigen Hype geritten haben. Das wurde dann ab 2000 kritisch. Wir haben ja
sehr kritisch
den 25. Jahrestag dieses neuer Marktpeaks dann auch hier mit einem Livestream, der immer noch abrufbar ist bei Asset Class, reflektiert. Ja, gefeiert kann man dazu nicht sagen. Aber es war natürlich auch eine Zeit, in der Investieren immens teuer war. Ja, sondern also das müssen wir ja erwähnen. Ja. Also wenn man dann tatsächlich einen Fonds gezeichnet hat, es gab so Fonds-Discounter und so, das fing dann gerade an, aber in aller Regel hat man den bei seiner Hausbank gekauft und da durfte man dann ja vielleicht 5% Ausgabeaufschlag zahlen. Und wenn der Berater besonders gut gelaunt war, hat er sich dann so vorgebeugt und gesagt, ja, aber weil Sie so gute Kunden sind, ja, ich mache Ihnen
4,9%.
Ja, oder auch 4%, das ist dann so, haben Sie 20% Bonifikation. Also, also 20% Rabatt, wo kriegst du das schon? Ne? Praktika gab es damals noch nicht. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Und dann war das quasi wie so eine Mitgliedsgebühr, dass man überhaupt in diesen Fonds investieren kann, heißt erstmal 4% nochmal oben drauf, die dann sofort weg waren, die auch nicht mehr arbeiten konnten dann für einen selber. Vollkommen. Aber das hat man damals so weitgehend unkritisch hingenommen. Ne?
Es gab ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich will auch eine kleine Lanze für brechen, weil das wird manchmal natürlich auch in eine Ecke geschoben. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass es dafür auch Aufwand gab. Jetzt kann man darüber streiten, ob ein Berater wirklich ein Berater ist. Worauf will ich hinaus? Es gibt ja Honorarberater, wo du eben für bezahlst, dass er dir dann entsprechend ein Portfolio strukturiert. Aber wir sind natürlich auch in Deutschland und es ist natürlich so, dass für Dienstleistungen ja von den meisten von uns ungern bezahlt wird. Und insofern hat das natürlich auch Kosten getragen. Ja? Und man darf natürlich auch eins nicht vergessen. Wir schauen ja immer aus dem Blickwinkel von heute. Und damals keine Digitalisierung, da stand ja alles am Anfang. Heute ist vor allen Dingen durch die Digitalisierung ja eins passiert, Globalisierung der Information. Wir haben alle, ihr habt alle die Möglichkeit, euch viel mehr darüber zu informieren, Preise zu vergleichen. Das war ja früher gar nicht so möglich.
Und man sieht natürlich auch, wenn man jetzt auf diesen eben schon mal erwähnten Fondax schaut, seit 1950, also trotz dieser Ineffizienzen, dieser viel zu hohen Gebühren, dieser Themen, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben, haben Aktien ja wirklich dann nachweislich auch Wohlstand geschaffen, weil da haben wir eben bei diesem Fondax 75 Jahre Historie, Total Return inklusive Dividenden, und da steht halt dann was Ordentliches, und das ist halt immerhin dann nicht irgendwie ein Index, der vielleicht da zurückgerechnet wurde, sondern da haben wir zumindest diesen Real Money Track Record und
die
haben
gelebte Historie.
Ja, ein Proof of Concept auch für Aktienanlage. Nur, dass wir es heute eben besser, einfacher, transparenter und fairer machen können. Und da sind wir bei diesen Worten. ETF. Und es dauerte tatsächlich 7 Jahre, bis ETFs dann nach Deutschland kamen. 11. April 2000, das war die Geburtsstunde. Die ersten beiden ETFs wurden im elektronischen Handelssystem Xetra gelistet. Damals bezogen auf den Euro-Stoxx 50 und den Stoxx 50. Das war also dieser paneuropäische Gedanke, passte natürlich da auch super in die Zeit, weil es war ja gleichzeitig auch der große Kontext der Euro-Einführung 1999, das Buchgeld zum Euro, später dann das Bargeld, passte mitten rein. Du warst in der Zeit Chief Investment Officer und dann Vorstand bei der Index Change, dieser Start-Ära von ETFs, und die hat ja dann Ende 2000 auch das auf den Markt gebracht, was man erwartet hätte in Deutschland, nämlich den ersten DAX-ETF. Aber lass uns nochmal zurückkommen, so zu diesem 11. April 2000 vor 25 Jahren. Wie darf ich mir das so vorstellen? Wie war die Stimmung da? War das hier so ein Big Bang auf dem Frankfurter Börsenparkett mit Champagner und Häppchen und Glocke bimmeln? Oder war das eher so ein bürokratischer Akt, die Einlistung dieser ersten ETFs?
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war eher so. Es war natürlich Aufbruchsstimmung. Aber man darf ja nicht vergessen, das Ganze wurde überlagert dadurch, dass der DAX kurz vorher, nämlich am 7.3., wenn ich mich richtig erinnere, am 7.3.2000 das damalige All-Time-High erreicht hatte. Unvorstellbare über 8.000 Punkte. Lacht man natürlich heute drüber, denn wir sind ja, wir diskutieren ja zurzeit eher, wann erreicht er die 25.000 Punkte. Das war, und auch da war ich mittendrin gewesen oder mittendrin mit meiner Tätigkeit, es waren ja vor allen Dingen Biotechnologie, es waren die eben schon angesprochenen Dotcom-Werte, die ja aus heutiger Sicht wirklich auch die Welt revolutioniert hatten. Und da gab es dann Unternehmen wie Intershop, EMTV, da kann man noch viel mehr nennen, die ja einfach die Aktien schlechthin waren, Cisco, ja, und es gab noch viel mehr Werte, wie gesagt. Das war einfach platt gesprochen, da gab es keine Grenze mehr. Und dazwischen dann die Indexfonds. Also insofern war das natürlich.
Und dann auch noch auf diesen Stocks und Euro-Stocks. Und da waren ja vor allem etablierte Unternehmen drin. Die Telekom-Werte hatten das natürlich ziemlich gepusht damals. Ja, die liefen großartig. Aber ansonsten, ja, die alten Industrien und sowas, das fanden ja Leute damals nicht spannend. Die haben ja sogar in dieser Phase verloren. Man sieht das am Dow Jones Index ganz gut, ja. Und folglich muss man wahrscheinlich davon ausgehen, so April 2000, das war jetzt nicht die Zeit, wo man dann sofort so Volumenrekorde hatte, ne? Wo man dann gesagt hat, so, jetzt achst du, Leute, hier sind die ETFs, und drei Wochen später waren 100 Millionen da drin, oder?
Nein, für uns war mehr die Aufgabe, was man heute, den Begriff gab es, wenn ich mich richtig erinnere, damals noch gar nicht, Financial Education, also Finanzbildung. Die ersten Kunden waren ja auch institutionelle Kunden. Das waren ja gar keine Privatanleger. Das waren Versicherungen, das waren große Unternehmen, das waren Family Offices, die sich damit beschäftigt hatten. Sehr oft ist mir begegnet, ja, brauchen Sie mir nicht weiter zu erklären.
Aber wie sah das denn so konkret aus? Wenn du jetzt da irgendwie mit deinem Köfferchen gekommen bist und bist zu irgendeinem institutionell gegangen, hattest dein DAX-ETF dabei, und fühlten die sich dann auf den Schlips getreten, weil sie ja selber die besten deutschen Aktien viel besser ausführen können als so ein komischer DAX. Der DAX, der hängt an der Tafel in Frankfurt, und das reicht auch? Oder wie war das so von der Stimmung?
Ja, das war genau die Stimmung. Weil natürlich, man muss es ja auch noch sehen, wie ist die Vergütung. Natürlich war die Vergütung häufig auch davon abhängig, dass du eben besser warst, dass du eben die richtige Meinung hattest, sprich die richtige Aktie, das richtige Land gewählt hattest. Und das ist wie immer so, ja. Ich meine, man könnte jetzt in der Tech-Branche zurückgehen. Was heute die Tech-Branche ist, war früher mal irgendwann die Eisenbahn. Ja, und es gibt ja, du kannst in den USA, da was Börsenwerte anbetrifft und Indizes anbetrifft, bis 1871 zurückgehen. Damals war es, und das war der Auslöser, natürlich die Finanzierung der Erschließung des amerikanischen Kontinents mit der Eisenbahn. Ja, und so hat es natürlich, egal was es auch immer wieder, KI ist auch so ein Beispiel. Am Anfang gibt es dann immer die Zweifler, die in manchen Punkten sicherlich auch recht haben, aber das war schon schwierig, und das ging auch nicht gleich so explosionsmäßig, wie es ja heute der Fall zu sein scheint, dass ETFs am ersten Tag kamen und den Riesenerfolg hatten. Nein, das hat eine Zeit lang gedauert und natürlich dann noch viel länger gedauert, bis es dann auch bei den Privatkunden, bei dem Privatanleger bei euch angekommen ist. das hat ja dann noch 2 Jahrzehnte aus meiner Wahrnehmung gedauert.
Ja, weil du hast ja Widerstände gehabt, die du gerade beschrieben hast. Und dann gab es ja auch noch richtig Gegenwind vom Markt, weil das wollen wir auch nicht vergessen. Ja, also die ersten ETFs kamen nahe des Hochpunkts kurz danach, als man auch sagte, ach, na ja, ist gut, dass die Kurse mal 20% verloren haben. Jetzt kann man wieder günstig einkaufen. Ja, aber das war halt mit dem günstig Einkaufen relativ auf der Zeitachse. Denn zuerst mal ging es runter. Und der DAX hat ja dann von 2000 bis 2003 70% verloren. Ja. Gut, dann kannst du immer sagen, ja, die Telekom hat damals 90% verloren gegenüber dem Hoch, aber ist ja jetzt auch nicht wirklich schön, wenn du da mit so einem Produkt im Köfferchen rumtourst, was halt jetzt auch extrem eingebüßt hat. Hat es das eigentlich nicht noch schwieriger gemacht? Haben Leute dir da gesagt, ja, jetzt komm, ist ja schön, was du mit dieser Studie erzählst, ja, aber ob ich jetzt -75% oder -70% mit diesem Index gemacht habe, ist am Ende auch egal.
Ja, ja, das war natürlich schon ein Punkt und das waren ja sowieso die Zeit der Krisen. Was dazwischen ja noch war, war natürlich 9/11, der 11. September. Der dann auch zusätzlich natürlich dafür gesorgt hat, dass es Disruptionen an den Märkten gab. Und das war schon schwierig. Und natürlich, ETFs haben so stark verloren wie der Markt auch. Die Frage ist ja immer, und das hat sich dann auch schnell herausgestellt, was heute ja gang und gäbe ist, was du immer wieder deinen Zuschauern, deinen Zuhörern vermittelst, ist natürlich das langfristige Anlegen. Und langfristig gibt es halt Studien, die zeigen, dass es unheimlich schwierig ist für einen Fondsmanager, für einen Analysten, langfristig wirklich besser zu sein als ein Vergleichsmaßstab. Das ist aus verschiedensten Gründen schwierig, denn die Zukunft ist unsicher und bleibt auch unsicher. Und das ist natürlich auch das Argument, was für ETFs sprechen kann. Es gibt noch ein zweites Argument, wo wir wahrscheinlich noch drauf kommen. Das sind Kosten an sich, die auch beim Anlegen eine Rolle spielt. Aber es ist vor allem dieser Langfristgedanke. Dieser Langfristgedanke, und ich springe jetzt vielleicht und sieh es mir bitte nach, von dem Bereich der institutionellen Anleger hin zu Privatanlegern, was heute für viele einfach auch gesetzt ist, ist einfach diese Langfristanlage. Und langfristig lässt sich eben zeigen, dass es schwierig ist, vor allem diese Wendepunkte hinzukriegen. Wendepunkte heißt, ja, wenn der Markt dann stark fällt. Und in der Regel, und ich habe ja auch jahrelang selbst, nämlich 10 Jahre lang als Fondsmanager, auch auf der aktiven Seite hinter mir. Und das Schwierige ist ja, Märkte fallen nicht wie Steine, sondern Märkte machen meist eine Seitwärtsbewegung. Das ist ja das beste Beispiel, ist ja tatsächlich, über was wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, der 7.3.2000, All-Time-High, damals über 8000 Punkte. Und am 11.3.2003 das Low mit 2200 Punkten. Aber das ist ja nicht wie ein Stein runtergegangen. Dazwischen gab es immer wieder Erholung. Ja? Und das macht das natürlich schwierig. Und das immer mitzubekommen, das mitzumachen, das ist eben bei einem aktiven Produkt schwierig. Und jetzt auf den Privatanleger übertragen, ja, Augen zu und durch. Ich weiß, das ist manchmal schwierig zu tun, ja, aber wer eben einen langen Horizont vor sich hat, kann das tun. Und da zeigt sich eben, dass einiges für passive Anlagen für langfristiges Anlegen entlang des Index spricht.
Wobei 3 Jahre Bärenmarkt damals, das war natürlich schon eine extreme Erfahrung, ne? Von 2000 bis 2003. Mhm. Und diejenigen Anlegerinnen und Anleger, die erst so in den letzten Jahren in den Markt gekommen sind, die können das eben nicht nachvollziehen, was du beschrieben hast, weil wir haben starke Einbrüche gesehen, beispielsweise Corona, beispielsweise auch Liberation Day, wo es wirklich innerhalb kürzester Zeit 20-30% runterging und dann aber auch eine sehr dynamische Erholung kam, also diese sogenannten V-Formationen, wo man immer sagt, ja, kann es so eine Phase wie 2000 bis 2003, wo das so quälend lang runterdüdelt und immer weiter und immer weiter und immer weiter, bis man irgendwie so den totalen Fatalismus hat, kann es sowas nochmal geben? Ja, oder sorgt halt auch die Aktivität von Notenbanken eigentlich dafür, dass wir, wann immer wir so rasante Abstürze haben, irgendwie die Märkte relativ schnell auffangen und dass natürlich insgesamt Trends schneller geworden sind.
Ja, die Notenbanken haben sicherlich auch dazugelernt, muss man klar sagen. Ich glaube auch, und da auch ein Dank an euch natürlich, die ihr dann entsprechende Geduld bewahrt. Das hat man ja jetzt auch, du hast die Punkte angesprochen, es war ja jetzt nicht nur der Liberation Day, es war Japan, ein starker Einbruch letztes Jahr im August, wo sich die Märkte auch schnell erholt haben. Teilweise hat das auch damit zu tun, dass eben viele Anleger, gerade auch Privatanleger, eben dabei geblieben sind.
Dieses Durchhalten, das musstet ihr damals auch, ja, der Gegenwind aus der Industrie, der Gegenwind vom Markt, und dann gab es ja eigentlich auch noch so nach 2003 den Wettbewerb als zusätzlichen Faktor, denn Indexing setzte sich in der Tat durch, aber dann gab es ja ein anderes Produkt, was eigentlich viel trendiger war. Ich habe damals sehr aktiv in diesem Markt gearbeitet, ich rede über Indexzertifikate, ich habe 2001 mein erstes Buch über Indexzertifikate geschrieben, dann mit einem Testimonial in der Tat von Professor Markowitz. Moderne Portfoliotheorie hat mich schon immer sehr, sehr interessiert, und da muss man ja sagen, Indexzertifikate haben ja so zwischen 2003 und 2008 dann wirklich Milliarden an Assets gehabt, auch weil sie häufig günstiger waren als ETFs, gerade auf die marktbreiten, populären Indizes wie den DAX, ohne Managementgebühr, ohne Geldbriefspanne angeboten wurden, was natürlich dann eigentlich so im Schaufenster stand. Und hinten dran gab es natürlich Produkte, bei denen die Gebühren viel höher waren. Oder da gab es dann zum Beispiel Zertifikate auf den amerikanischen Tabakindex, Amex Tobacco Index, also mit diesen Dividendenrenditen von 3-4%. Und man hat gesagt, ja, der hat keine Managementgebühr. Ja, aber es bezog sich auf den Kursindex, während der Emittent sich die Dividenden reingepfiffen hat. Wäre heute undenkbar. Ja. Aber das war natürlich damals schon ein Wettbewerbsnachteil.
Ja, aber war auch gleichzeitig natürlich, und jetzt sind wir wieder bei Financial Education, Finanzbildung, weil du mich auch vorhin gefragt hast, wo ging es denn in den Themen, wo ging es denn in den Gesprächen auch drum? Eins der Themen war natürlich, dass ETFs dann wirklich Indizes nachgebildet haben, sogenannte Performance-Indizes, also sich immer darauf beziehen, auf Indizes, die die Dividende einrechnen, nämlich Net Total Return, also nach Berücksichtigung von Quellensteuern. Ganz wichtiger Punkt, und das war auch, du hast es gerade schon angesprochen, der große Unterschied dann natürlich auch zu Zertifikaten, weil auch damals natürlich die Frage aufgekommen ist, ja, auch ein Zertifikateanbieter muss davon leben können. Nun waren wir in einem Umfeld, wo dann jetzt weniger interessierte, wer der Emittent war. Und da gibt es ja einen großen Unterschied, einmal zwischen ETFs oder Fonds und dann auch der Zertifikateindustrie. Aber im Wesentlichen ging es auch am Anfang darum, dafür Werbung zu machen, dass eigentlich der richtige Vergleichsmaßstab nicht der Preisindex ist, der also keine Dividenden berücksichtigt, sondern der Performance-Index, der durchaus nach Quellensteuern, wie schon gesagt, eben die Leistung eines Index beurteilt.
Und das haben wir ja beim DAX. Der DAX ist ja ein sogenannter Gross Total Return Index, ein Vollperformance-Index, also die Bruttodividenden reinvestiert. Das konnte man damals mit Zertifikaten tatsächlich darstellen. Ja, sogar nach 12 Monaten steuerfrei, aber diese Zeit endete ja dann 2008. Und damit sind wir bei einer weiteren ganz, ganz wichtigen Wegmarke. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Es ist halt auch wichtig, wer so irgendwie dahinter steht. Mhm. Das war sicherlich etwas, was man so in den Nullerjahren anfänglich bei Indexzertifikaten gar nicht so wahrgenommen hat. Man hat gesagt, ja, hier steht drauf, Deutsche Bank, Commerzbank, große Emittenten auch aus dem Ausland. Aber dann gab es halt auch kleinere Emittenten oder Emittenten, die dann eben nicht ausreichend seriös aufgestellt waren, um die Finanzkrise zu überleben. Und dann gab es tatsächlich diesen Sündenfall, Zertifikate fielen aus, weil ein Emittent pleite ging. Mhm. Da sind wir dann eben am 15. September 2008 der Bankrott von Lehman Brothers, die in relativ begrenztem Umfang, aber immerhin ausreichend, dass man darüber sprach, in Deutschland als Emittent von Zertifikaten aktiv gewesen war. Damit war natürlich der ultimative Sündenfall für Zertifikate passiert, während ETFs ja plötzlich ganz anders im Fokus standen, weil ETFs ja ein Merkmal haben, über das man in den Jahren davor so gar nicht gesprochen hatte.
Ne? Ja, das ist eben der rechtliche Status als Sondervermögen. Ich hatte davor ja, weil das ja auch Teil wiederum auch der Aufklärung, nach was du gefragt hast und auch der Produktspezifikation von ETFs war. Und ich erinnere mich da an so Vorfälle, es gab Journalisten, die sagten, ach, da kommt schon wieder der mit seinem Sondervermögen. Das wurde eher ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber dieses Sondervermögen, also dieser Emittentenrisikoschutz spielt eine Rolle. Was steckt dahinter? Wenn die Fondsgesellschaft pleite geht, ähnlich wie Lehman, dann spielt das für den Anleger insofern zunächst einmal keine Rolle, weil dieses Vermögen, was uns als Fondsgesellschaft anvertraut wird, vollkommen abgetrennt von der Fondsgesellschaft verwaltet wird, also nicht in die Liquidationsmasse einfließt. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das bezeichnet man auch als Sondervermögen und das ist heute ein Standard. Übrigens war es dann so, die gleichen Journalisten sagten, ich wollte Sie da nochmal was fragen. Wie gesagt, damals siezte man sich noch. Wie war das nochmal genau mit dem Sondervermögen? Ja, das war für mich dann doch eine späte Belohnung für das, was ich aushalten musste.
Hast du das eigentlich damals in dieser Situation im September 2008 gleich so gemerkt, dass das so ein Game-Changer-Moment sein würde, auch für dein Produkt, für ETFs?
Also im Nachhinein betrachtet, ja. In der Situation erinnere ich mich aber dran, und das ist ja immer so, wenn so etwas passiert, wird alles hinterfragt. Wird das gesamte Finanzsystem hinterfragt. Und das betraf zunächst natürlich jeden und jedes Finanzprodukt, weil da alle misstrauisch wurden. Ja, generell gegenüber Finanzprodukten.
Also genereller Vertrauensverlust.
Ja, das ist immer so in diesen Phasen. Das habe ich auch nach dem 11. September oder du hast auch schon andere Krisen, ja, bei denen ich dann auch dabei sein durfte, miterleben durfte, die als junger Fondsmanager dann natürlich spannend war, wo ich viel auch bei gelernt habe. Dann gibt es ja generell einen Vertrauensverlust, den alle trifft, jedes Produkt, die gesamte Finanzindustrie. Aber man merkte dann doch ziemlich schnell und aus heutiger Sicht, deshalb sagte ich das auch so aus heutiger Sicht, glaube ich, ging das auch ziemlich sofort los, dass vor allen Dingen auch die Medien, und damals gab es ja die sozialen Kanäle, die sozialen Medien so noch nicht, also über das gedruckte Wort, wurde natürlich gerade dieses Sondervermögen, diese Sonderstellung, kein Emittentenrisiko, sehr schnell auch weiterverbreitet. Und das merkte man dann schon, dass es da eben doch einen Unterschied gibt. Es trifft übrigens alle Fonds, nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. Das sind nicht nur ETFs, sondern es sind generelle Fonds, die diesen Rechtsstatus als Sondervermögen haben. Das hat man mit der Zeit dann schon gemerkt, auch wenn natürlich zunächst, wie gerade geschildert, die Finanzindustrie generell ein Vertrauensverlust.
Es ging ja auch damals wieder entsprechend runter. Ja. Und dann musste sich sozusagen irgendwie der Rauch verziehen. Ja, und dann hat man geschaut, okay, es ging ja doch irgendwie weiter. Wir haben das überlebt, war ja Weltuntergangsstimmung zeitweise. Aber das sah ja dann auch schon im Laufe des Jahres 2009 plötzlich viel besser aus. Dann hat man
das zog sich noch, da muss ich dich leicht korrigieren. Das
also an den Märkten insgesamt,
wenn wir auf die Indizes schauen. Ja. Aber diese Themen, die waren generell natürlich präsent. Das hatte auch damit zu tun, dass dann auch die ersten Anleger vor Gericht gegangen sind und das immer wieder natürlich auch aufgefrischt wurde. Oder ich saß damals in einem Gebäude in der Frankfurter Innenstadt und gegenüber war eine Sparkasse und jeden Donnerstag kamen dann da Demonstranten und demonstrierten gegen die Finanzindustrie. Das konnten wir von oben immer wieder sehen und das hat sich die ganze Zeit lang natürlich hingezogen.
Es gab ja die Schicksale auch.
Ja,
also wirklich ältere Leute, denen man dann im Filialbetrieb diese Zertifikate, muss man ja wirklich sagen, reingedrückt hatte, die das eigentlich nie gewollt hätten. Und dann wurde ja so die Lehman-Omi, wurde ja sprichwörtlich. Und das sind ja wirklich sehr, sehr traurige Fälle, die eigentlich weniger das Produkt betrafen, sondern eigentlich viel eher die Beratung, die eben keine Beratung war und keine Verkauf. Aber es war ja dann egal. Und dann gab es ja noch ein Thema, das, wenn man dann über ETFs sprach und es kam so langsam rein, was ist denn eigentlich drin im ETF? Und da haben wir ja auch heute noch immer so zwei wesentliche Stilarten. Das sind auf der einen Seite die vollreplizierenden ETFs und auf der anderen Seite die Swap-ETFs. Und da hat sich ja auch damals einiges verschoben.
Ja, es ging Richtung Vollreplizierer, sicherlich auch vor diesem Hintergrund. War aber nicht nur dieser Hintergrund, sondern hatte auch damit zu tun, was nachgefragt war. Ja. Insbesondere kamen ja Swap-basierte Produkte auch dort in Frage, wo Indizes besonders groß waren, wo es sich also nicht lohnte, alle Aktien aus einem MSCI World zu kaufen, wo einfach irgendwann nicht mehr das richtige Verhältnis gegeben war zwischen zusätzlichen Transaktionskosten, also Erwerb von einzelnen Aktien und Reduzierung des Abweichungsfehlers vom Index, auf Neudeutsch Tracking Error. Ja, da kamen natürlich viele Faktoren dann auch zusammen und heute ist es, glaube ich, kann ich sagen, hängt es immer von dem Investmentthema ab. was man für einen Ansatz wählt. Und heute ist aus meiner Sicht auch wirklich beides akzeptiert. Oder dann auch wirklich hängt es am einzelnen Anleger ab, was er gerne hätte.
Wir zeigen das ja auch im Scalable ETF, ja, dass wir für manche Märkte, namentlich halt eben für US-Märkte, aber auch für chinesische A-Aktien, wirklich die Vorteile in Regel aus steuerlicher Sicht, in China aus Handelbarkeit.
Es geht ja teilweise nicht anders.
Genau, da hast du einfach den Vorteil über Swaps, ja. Und das, was man ansonsten physisch, ja, abbilden kann, das macht man halt physisch, das kann man kombinieren, aber das war ja damals nicht so. Ja, also das war ja schon so, dass nach diesem Vertrauensverlust man eigentlich hatte ja so what you see is what you get, Produktwahrheit und Produktklarheit, und irgendwie war es schwer zu erkennen, du kriegst die Wertentwicklung vom MSCI World, aber im Fonds selber, im sogenannten Sondervermögen sind komischerweise nur japanische Titel drin, die sehr häufig dann Bestandteil des Deckungsstocks waren, und da ist dann da oben drauf noch ein Swap, also ein Derivat, und dann sagte Warren Buffett noch, Derivate sind Massenvernichtungswaffen, und da hat dieses Pendel ziemlich ausgeschlagen. Da muss man sagen, sind wir inzwischen schon wieder sehr faktenbasiert und rational geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Denn, aber da sind wir wieder bei dem Thema, was passiert, wenn so etwas wie Lehman vorkommt. Dann wird natürlich auch eine ganze Industrie entsprechend beschuldigt, irgendwas zu tun, was vielleicht doch nicht so ganz transparent war.
Ja, jetzt
kommen das ist ja grundsätzlich so, da könnten wir über alle möglichen Krisen jetzt sprechen. Aber insgesamt, natürlich heute hat sich das auch wieder beruhigt, und zwar zu Recht. Sicher sind beide Produkte, beide, übrigens eine oft gestellte Frage, beide sind natürlich Sondervermögen.
Ja, aber kommen wir nochmal da zurück, so Vorwurf an die Industrie. Also man hat ja dann diesen Game-Changer-Moment wirklich sehr aktiv genutzt und sehr nachhaltig auch die ETF-Landschaft aufgebaut hier in Deutschland. Also du warst ja da wesentlich dran beteiligt, dann bei Luxor, bei Comstage, jetzt bei Amundi. Es gab viele tolle Leute, die das vorangetrieben haben. Dann wurde es ja auch sukzessive ein Produkt für Privatanlegerinnen und Privatanleger, ganz besonders dann nach Corona, als sich viele Menschen mit Finanzmärkten, mit der Anlage am Kapitalmarkt beschäftigt haben, gesehen haben, dass ETFs eben einfach, transparent, fair ein ganz großer Zugang sind, die Plattformen wie Scalable Capital dazu. Das ist ja alles fein, aber kommen wir jetzt mal rein in die Gegenwart. Ja? Und da stellen wir jetzt plötzlich fest, was damals vor 25 Jahren mit drei ETFs begonnen hat in Deutschland, ist inzwischen ein Riesenmarkt. Wir haben ein Riesenspektrum. Du hast ganz einfache Produkte, ja, für wenige Basispunkte den MSCI All Country World ins Portfolio packen, und dann hast du so hochkomplexe Nischenprodukte gehebelt. Auf Zinskurven kann man mit ETFs setzen, auf einzelne Assets, Rohstoffe, rollierende Futures. Wahnsinn, ja. 2700 ETFs. Und da ist die Frage jetzt an dich, der du das alles so mitgekriegt hast: Braucht es wirklich diese unendliche Vielfalt? Oder, wir haben über Zertifikate gesprochen, macht die ETF-Branche nicht gerade auch ein bisschen besoffen vom eigenen Erfolg dieselben Fehler wie die Zertifikateindustrie, nämlich alles zu verbriefen, was man sich vorstellen kann, und diese ursprüngliche Genialität der Einfachheit komplett zu vergessen?
Also zunächst einmal muss man das natürlich ins richtige Licht rücken. Wir sprechen von 1 Million Zertifikate, die es gab zum Schluss, sogar über 1 Million, bevor Lehman dann kam, als die Spitzenzeit erreicht war. Du hast gerade angesprochen, wir sprechen von 2700 ETFs bei euch. An der auf Xetra sind, glaube ich, 2400 ETFs.
Da waren bei den Zertifikaten aber viele Einzelaktienprodukte dabei.
Ja, natürlich, aber das kommt ja hinzu, um die Vielfalt. Ja? So, es kommt ja alles von der, wie wir besprochen haben, auch von der institutionellen Seite. Und ich glaube, dass die Vielfalt auch wichtig ist und auch den Einsatz von ETFs einfach unterstützt hat. Weil, typisches Beispiel, nach der Lehman-Pleite, aber auch eigentlich schon nach dem Platzen der Blase, hatten wir plötzlich das Problem, dass es auch viele institutionelle Anbieter oder institutionelle Kunden einfach auch ihre eigenen Prozesse überprüfen mussten. Das heißt, da wurden gewisse Dinge nicht mehr gemacht, die man vorher gemacht hat. Also typisches Beispiel, man hatte dann zwei Leute vielleicht vor Ort oder drei Leute vor Ort in Sao Paulo, um den brasilianischen Markt sich anzuschauen. Das hat man dann nicht mehr gemacht. weil man gesagt hat, dass die Kosten stehen in keinem Verhältnis. Und dann gab es natürlich die Nachfrage, wie kann ich aber trotzdem Brasilien in meiner globalen Asset Allocation unterbringen? Zum Beispiel über einen ETF. Und so gab es natürlich auch immer wieder und gibt es immer wieder die Nachfrage nach ganz speziellen Produkten oder die den Einsatz noch spezieller machen. Insofern kommt diese Vielfalt eigentlich von der institutionellen Seite. Eröffnet wiederum auch sehr engagierten und sehr risikobewussten Privatanlegern die Möglichkeit, in Bereiche zu investieren, die sie ganz speziell interessieren. Und im Moment sehen wir das ja auch, und du hast ein paar Produkte angesprochen, sehen wir das vor allen Dingen auch im Bereich der Anleihen-ETFs, der noch nach wie vor etwas unterentwickelt ist, weil eben es dann Anleger gibt, institutionelle, die sagen, ich will jetzt eine ganz bestimmte Bandbreite haben. Sagen wir mal ein ETF, der nur auf Anleihen setzt, die eine Restlaufzeit haben von 5 bis 7 Jahren. Das eröffnet dann auch dem Privatanleger die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist auch für mich eine gute Idee. Aber er fordert natürlich den Privatanleger, fordert euch, die ihr euch damit beschäftigt habt und natürlich sich des Risikos bewusst ist. Denn je weiter so ein Universum eingeschränkt ist, desto höher ist natürlich auch das Risiko, auch mit einem ETF, der zwar in sich diversifiziert ist, aber eben doch nur einen Ausschnitt abbildet.
Also du sagst, das ist jetzt nicht so, dass ihr den ganzen Tag da sitzt und überlegt, Mensch, jetzt haben wir hier ein S&P 500 ETF, das ist ja ganz schön und gut, aber es ist doch irgendwie langweilig. Wie können wir den Leuten jetzt noch irgendwas Neues aufs Auge drücken? Wie können wir denn jetzt irgendwie den S&P 500 verbessern? Weil das ist ja schon so ein Thema. Das ist ja, seit 1957 gibt es den Index, lange History, trotz irgendwelcher Klumpen immer noch extrem breit, ja, der größte und aktivste Kapitalmarkt der Welt, super Zugang. Das habe ich alles in diesem Index drin, ja, und das ist, für mich ist S&P 500 jetzt mal bezogen auf die USA, das ist einfach der Boss, ja, so, ja. Da kann ich ja noch hingehen und sagen, okay, jetzt sind da vielleicht gewisse Klumpen drin und gewisse Menschen mögen ja einfach diesen Equal Weight, also alles gleich zu gewichten. Auch dazu gibt es ja eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien, wie Equal Weight besser
ist. Auch Marktphasen, entschuldige, wenn ich da einhake, es ist natürlich auch marktphasenabhängig. Auch dessen muss man sich bewusst sein. Ich glaube einfach, und du hast 2700 angesprochen, es ist die Vielfalt, die die Möglichkeiten für den Anleger erweitert. Ich möchte ein anderes Beispiel, weil du gerade...
Aber die ihr nicht immer aktiv erweitert und ihr sagt nicht immer, also wir müssen jetzt das für den Privatanleger machen, sondern ist es wirklich so, dass häufig institutioneller kommt, wahrscheinlich auch dann mit einer entsprechend großen Summe zum Anfang, dass ihr, weil ich kann ja jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, hey komm, du, ich möchte 10.000 Euro investieren, Thomas, machst mir ein ETF, dann sagst du, komm,
häng mal
ein paar Nullen dran.
Ja, deshalb, das ist ja auch das, was ich täglich tue. Ich spreche gerne mit dir, aber ich spreche auch sehr gerne mit dir da draußen und gerade auch auf Börsentagen, auf denen wir beide ja auch anzutreffen sind, da hören wir das ein oder andere. Und wenn dann genug Nachfrage auch von Privatanlegern da ist, die dann auch wirklich erfolgversprechend ist, ja, dann gehen wir auch der Sache nach. Auch manche Ideen sind dadurch entstanden, das ist vollkommen klar. Aber
viel sind es die Institutionellen schon, die dann sagen, hier, komm, du hast das gesagt mit den 5 bis 7 und so muss es ja auch eigentlich sein. Also ich sehe manche Sachen am Markt, wo man dann sagt, okay, also S&P 500, dann gibt es den Equal Weight, dann gibt es jetzt einen S&P 100, da sind nur die 100 größten Werte drin, dann gibt es einen S&P 50, da sind nur die 50 größten drin, und dann gibt es noch einen S&P 500 Top 20, da sind nur 20 drin.
Und der Markt hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Es ist ja nicht nur statisch. Man kann über den S&P 500 denken, was man will, und den hat es auch schon lange gegeben, ist ein guter Vergleich. Aber wir sehen ja, und du hast es in einem Nebensatz angesprochen, plötzlich spielten diese Megacaps eine sehr große Rolle. Und plötzlich gab es einfach Anleger, institutionell, aber auch Privatanleger, die sagten, naja, eigentlich habe ich diese Megacaps sowieso schon. Ja, ich habe eine Apple, da bin ich irgendwann mal eingeschrieben. Ich habe eine Microsoft. Aus welchen Gründen? Ich habe eine Tesla. Eigentlich möchte ich auch mal den Rest haben. Ohne diese Megacaps, oder was für mich eigentlich das viel bessere Beispiel ist, ist der MSCI World ex-USA. Oder nimm den MSCI Emerging Markets ex-China. Es gibt viele Studien, die auch zeigen, eigentlich ist China in Anführungszeichen eine eigene Anlageklasse, ein eigenes Anlageland, was man da vielleicht nicht so vermischen sollte, weil es einfach auch so einen Index dann sehr stark dominiert. Und da haben sich natürlich die Welt weiterentwickelt, da haben sich die Märkte weiterentwickelt. Und wie gesagt, damit das auch rund wird, man sieht es ganz deutlich bei den Megacaps, die dann einfach so einen Index so stark bestimmen, dass der eine oder andere sagt, naja, die will ich extra spielen oder ich habe sie, wie schon erwähnt, als Einzeltitel.
Ja, also das ist ein wichtiger Hinweis auf diese Ex-Produkte. Da steht ja keine Marktmeinung eurerseits dahinter, dass man jetzt sagt, also jetzt muss man aus den USA rausgehen, sondern ihr gebt einfach Bausteine raus, die dann bei uns auf der Plattform sind, sodass man dann beispielsweise sagen kann, ich habe eine große Position im MSCI World, möchte die ein bisschen nachwürzen abseits der USA, weil USA schon so viel drin ist und dann kann man das eben drüber streuen. Oder eben China zu sagen, okay, also ich will weiterhin 10% in Emerging Markets haben, aber ich will halt sagen, okay, dezidiert 5% davon in China, ja, und dann auch vielleicht komplett breit, ja, inklusive der A-Aktie, nicht nur reduziert auf 20% Anteil, wie das im MSCI Emerging Markets ist, sondern vielleicht auch die Festlandsaktien separat mit dem CSI 300, das am besten noch als Swap, weil da hat man extreme Vorteile, und dann den Rest der Emerging Markets, die eine andere Story haben mit diesem Ex-Produkt. Also es sind Bausteine, und ihr kommt auf verschiedene Wege zu diesen Bausteinen, haben wir gelernt. Ihr nehmt auch manchmal Anregungen von Privatanlegern auf. Gab es da so irgendwie verrücktes Zeug, wo du irgendwie, was war so die verrückteste Idee, die du so in deiner langen Karriere bekommen hast?
Also die allerverrückteste Idee war natürlich jemand, aber das war zu der Zeit, als gerade auch ETFs entstanden, war der Vorschlag, einen ETF zu bilden oder einen Fonds aufzulegen, der nur auf Werte setzt, die auf den Wechsel vom Jahr 99 auf 2000 setzen. Das war sicherlich die verrückteste Idee.
Da hatte man damals gedacht, dass es irgendwie Datumsumstellung zu einem Computer-Fallout führt, ne?
Ja,
entweder nur als Hintergrund für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die damals noch nicht dabei waren.
Ja, ich erinnere mich an ein Beispiel, war ich in einem Hotel und da war damals die Diskussion, werden Aufzüge überhaupt noch funktionieren? Ja, und in dem Hotel, in dem ich war, ich wohnte im 6. Stock, und der Inhaber machte sich einfach, der hat einfach in der Nacht vom 31. auf den 1., 31.12.99 hin zum 1.1.2000, das war ja der Knackpunkt, da sollte ja ein Bug in den ganzen Programmierungen sein, hat er einfach ein Schild aufgehängt, dieser Aufzug funktioniert nicht, out of order. Ja, das war natürlich ärgerlich. Danach, ich könnte jetzt sagen, als ich dann da am frühen Morgen, den 1. Januar, den Weg hochfand, war ich nüchtern danach, ja, so ungefähr in den 6. Stock. Ich habe es auch gefunden, ja. Aber das waren einfach, wer profitiert davon? Solche Firmen oder auch Kreuzfahrtreedereien, die ja auch davon profitiert haben. Denn es gab ja auch viele Kreuzfahrten und andere Angebote in diese exotischen Gebiete, wie Kiribati ist eine Inselgruppe auf der Datumsgrenze, die läuft da durch. Da hat man dann die Datumsgrenze so verschoben, dass man da das erste Land war, was dann tatsächlich das Jahr 2000 willkommen geheißen hat. Das war sicherlich eine verrückte Idee.
Und das alles in einen ETF zu packen.
Das Ganze in einen ETF, und damals auch, war ja noch Vorläufer am Fonds, aber wir hatten auch einmal ein Produkt, wo es darum ging, auf Emerging Markets zu setzen, aber auf Firmen, die westlichen Standard erfüllen, also praktisch in den Developed Countries, also in den entwickelten Ländern sitzen, aber übermäßig profitieren von Schwellenländern, weil es viele Anleger gibt, die sagen, naja, ich will das Risiko jetzt nicht unbedingt haben von Ländern, die auch noch in den Schwellenländern ansässig sind. Das fand ich eine gute Idee. Der haben wir auch viel Raum gelassen. Leider hat sich die Nachfrage dann nicht so entwickelt, dass man das dann nach vielen Jahren auch noch profitabel betreiben konnte. Ja? Aber das schließt natürlich nicht aus, dass die Idee auch mal wieder aufkommen könnte. Ich fand das, wie gesagt, eine sehr vernünftige Idee. Haben wir auch sehr sorgfältig eruiert, also nachgefragt, wie sieht das Interesse aus. Aber leider ist das so nicht gelaufen. Und da kann man auch sagen, ist natürlich die ETF-Industrie ein bisschen vergleichbar auch mit dem Supermarkt. Es gibt viele Produkte, die Produkte, die du angesprochen hast, im Regal, aus dem man sich bedienen kann. Und manchmal findet man nicht das richtige Produkt und da kann man Glück haben, dass es dazukommt oder wenn es genug Nachfrage gibt, kommt ein Produkt dazu. Man muss umgekehrt auch sagen, manchmal tragen sich Produkte wirtschaftlich auch nicht. Es gibt keine Nachfrage mehr. Der Markt hat sich verändert, das Marktumfeld hat sich verändert und so gibt es natürlich auch immer wieder einen Wechsel.
Jetzt so dieser ganze Prozess der Ideengenerierung, bevor wir jetzt über noch mehr Ideen sprechen, weil ich könnte aus dem Zertifikatebereich noch viel beitragen, was wir so...
Ja, da gibt es ja auch die rechtliche Beschränkung.
Da waren die Hürden damals einfacher. Ja,
also du konntest auf Einzel, entscheidend war ja schon das auf Einzeltitel.
Ja, oder auch auf ganz kleine Indizes mit 4 Aktien. Wir haben mal irgendwann 4 Knastaktien, also Gefängnis-REITs aus den USA in einen Index gepackt oder die WestLB hat mal ein Zertifikat gemacht mit Aktien, die von der WM 2006 in Deutschland profitierten. Ja. Also da gab es schon crazy Ideas und sind wir froh, dass der ETF eben in der Auflage grundsätzlich mal ein bisschen aufwendiger ist, von der Struktur her einfach auch eine gewisse kritische Größe braucht, dass eben ja vieles, was man erdenken kann, auch am Ende umsetzbar ist, aber eben nicht alles. Nochmal so konkret, du hast gesagt, es muss sich wirtschaftlich tragen. Was ist so ein Niveau, wo man sagen kann, ab da macht jetzt vom Volumen her auch ein ETF Spaß für euch als Anbieter? Weil ne, wir reden hier eben nicht über 2,5% Managementgebühr, sondern ja, bei Standardprodukten 0,1 irgendwas, beim Themen-ETF vielleicht auch mal 0,3, 0,4. Ab wo fängt der Spaß an?
Ja, das kann man so generell nicht sagen. Das ist eine oft gestellte Frage. Nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern weil du die gesamte Produktpalette natürlich sehen musst. Ist es eine sinnvolle Ergänzung zu der Produktpalette, die besteht? Weil es dauert ja auch immer etwas Zeit. Ja? Eines der Grundprobleme ist natürlich, und jetzt bin ich wieder bei institutionellen Anlegern, oft haben die interne Beschränkung. Die sagen, ich kaufe maximal x% von einem ETF und dafür muss der ETF eine gewisse Grundgröße haben. So, und deshalb dauert das etwas Zeit. Was wir tun ist, wir sehen uns das sehr sorgfältig an und haben dann immer als Perspektive 5 Jahre plus, wo wir dann dieses Produkt natürlich auch durchaus kritisch beobachten, wenn es, und ich hatte eben ja das Beispiel gegeben, nämlich mit Schwellenländern, aber über Unternehmen dann auch dingfest gemacht, die eben nicht in den Schwellenländern selbst sitzen. Und da haben wir uns dann auch ausreichend Zeit gelassen. Und insofern muss man eigentlich die gesamte Produktpalette betrachten. Mein Lieblingsbeispiel, um das klar zu machen, sind zum Beispiel Sektor-ETFs. Es ist ganz klar, um es ganz einfach zu machen und eine ganz einfache Strategie zu nennen, entweder setze ich in defensive oder in zyklische Sektoren. Und wenn du das so einfach spielen würdest, dann hast du mal mehr in den defensiven Sektoren und mal weniger da drin. Dafür hast du umgekehrt natürlich in den zyklischen, um das jetzt ganz einfach darzustellen. Und da ist es natürlich selbstverständlich, dass wir die Sektoren beibehalten, weil wir wissen, dass es diese Allokation gibt. Insofern muss man immer die Gesamtpalette sehen, das gesamte Angebot und kann das nicht am einzelnen ETF dingfest machen. Ganz wichtig ist auch, du hast gerade angesprochen, Themen-ETFs. Bei Themen-ETFs, die sind von Natur aus im Anfang natürlich etwas kleiner, weil sich Themen auch entwickeln müssen. Und das ist ja oft, wenn du da draußen dann Hinweise siehst, also ein Fonds muss mindestens ein ETF, mindestens 100 Millionen oder gar noch größer sein, da muss man immer gucken, in welchem Zusammenhang das steht. Ist das vielleicht ein neues Thema? Da ist der im Anfang kleiner oder spreche ich hier vom MSCI World, wo diese Aussage durchaus berechtigt ist?
Oder es ist halt einfach ein Thema, was gerade so en vogue ist, dass Menschen quasi auf einen solchen ETF gewartet haben, ja, wo wir ja auch wissenschaftliche Forschung haben, die zeigt, dass nach der Emission Themen-ETFs erstmal die ersten 5 Jahre schlechter laufen als der Markt. Ja, nicht, weil sie schlecht konstruiert sind, nicht, weil sie zu teuer sind, sondern weil sie häufig genau dann imitiert werden, wenn die Nachfrage groß ist, weil jeder drüber spricht und dann fehlen irgendwie die Anschlusskäufe, dann ist man schon am Peak. Also bei Wasserstoff beispielsweise, erster Wasserstoff-ETF hat auf den Tag genau damals 2021 den Peak getroffen. Aber es geht eben auch anders, dass Nachfrage sich förmlich aufgestaut hat und man dann am Ende aus Anlegersicht regelrecht froh ist, wenn es ETFs gibt und man dann auch noch die Wahl hat. Und das ist halt in diesem Jahr beim Thema European Defense ganz klar geworden, also europäische Rüstungswerte.
Ja, ja, und da ist ja auch die Frage, für wen sich das eignet. Aus meinem Dafürhalten, für denjenigen, für diejenige von euch, die einen Schwerpunkt setzen wollen. Du kannst eben damit einen Schwerpunkt setzen. Du kannst einen Schwerpunkt auf Verteidigungswerte setzen, eben das große Thema gerade auch hier in Europa, obwohl du vielleicht auch die eine oder andere Aktie, und da fällt natürlich sofort der Name des deutschen Herstellers Rheinmetall, obwohl der natürlich auch in anderen ETFs schon vertreten ist. Aber du sagst vielleicht, ich will wirklich einen Schwerpunkt darauf setzen, weil ich glaube, dass dort in Zukunft durchaus für mich Entwicklungspotenzial, Wertentwicklungspotenzial drinsteht. Und das ist sicherlich die Möglichkeit, die Themen-ETFs bieten. Und deshalb gilt ja auch an dieser Stelle, Themen-ETFs sind etwas zur Beimischung. Sicherlich nur für ganz, ganz wenige Anleger als Hauptinvestment geeignet. Das sind dann Anleger, die aus anderen Gründen, ich hatte...
Momentum spielen wollen.
Oder sehr oft ist es dann auch so, das erlebe ich dann eher im institutionellen Bereich, so Mittelständler, die dann aus anderen Quellen sowieso schon Einnahmen haben und sagen, aber da fehlt mir was. Das ist praktisch auch eine Art Diversifikation. Und gestatte mir kurz zurückzugehen, weil ich das eben schon einmal kurz sagen wollte, nämlich MSCI. Wir haben über MSCI World ex-USA gesprochen. Manchmal sind es dann eben auch institutionelle Kunden, die selbst Produktion in den USA haben oder Erträge aus den USA bekommen und sagen, ich möchte trotzdem meine Anlagen diversifizieren, nur in den USA bin ich auch schon unternehmerisch tätig.
Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen so diese Gegenwart abgefrühstückt. Ich will aber dann jetzt gegen Ende doch noch mal ein bisschen gerade mit dir den Blick in die Zukunft wagen, weil du hast ja jetzt die letzten 25 Jahre mitgestaltet, ETFs wirklich aus der Nische heraus zu einem Boommarkt. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Nimm ETFs wirklich so den Raum ein, dass wir sagen, also dieses Wachstum kannst du eigentlich fortschreiben? Oder siehst du da Gefahren, dass sich das Thema ETF verwässert? Vielleicht, weil es auch immer mehr Produkte gibt, die ETF heißen, aber eigentlich mit dem, was wir hier in Deutschland darunter verstehen, insbesondere in meiner Übersetzung, einfach transparent und fair Indexfonds, nicht so viel zu tun haben.
Also ich glaube, dass es am Rande, du hast gerade angesprochen, eine Differenzierung gibt, eine Produktdifferenzierung, auch neue Produkte an den Markt kommen, die einfach diesen Stempel ETF tragen, aber vielleicht mit der Grundidee, die Grundidee weiterentwickelt, eigentlich die Grundidee ETF weiterentwickelt haben. Wenn man sich Schätzungen anschaut, dann gehen die davon aus, und wir haben weltweit etwa 15.000 Milliarden Ende September weltweit in ETFs, dass sich das zwischen 2025 und 2030 verdoppeln könnte. Ihr seid ja nun wirklich auch mit an der Speerspitze oder die Speerspitze der Entwicklung bei Sparplänen. Auch das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere seit 2020 haben wir das, seit April 2020 haben wir ja gesehen, dass sich auch immer mehr unserer jungen Zuschauer und Zuhörer mit diesem Thema beschäftigen, weil es einfach wichtig ist.
Du hast die Sparpläne erwähnt, die natürlich bei uns auch ein ganz, ganz wichtiges Thema sind für unsere Kundinnen und Kunden. Das sind ja komplett andere Kundinnen und Kunden, als du eigentlich aus deiner langen Historie kennst. Anfangs waren es die Institutionellen, dann waren es sehr langjährig informierte Privatanleger, auch ältere, ja, die dann irgendwann mal gesagt haben, Mensch, also ne, Aktien ist toll, und aber ich will das ein bisschen einfacher haben, gerade so, ne, weil in der Rente kümmert man sich um andere Themen und dann kaufen sie ETF. Was hat es für dich so bedeutet, diese ganz neue Zielgruppe für ETFs, gerade mit jüngeren Menschen?
Ja, also aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es eine Belohnung für die viele Arbeit, die wir auch geleistet haben, was finanzielle Bildung anbetrifft. Ja, weil eben der ETF oder auch ein Fonds, aber vor allen Dingen natürlich ETFs, für denjenigen, der langfristig Vermögen aufbauen will, eine Möglichkeit ist, das nicht nur schon mit geringen Beträgen anzufangen, sondern das auch regelmäßig tun zu können. Und das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Und es ist nett, dass du das nochmal fragst. Da kommen wir noch ein bisschen an den Anfang zurück, weil ich das wirklich sehr oft gefragt werde. Da ist jemand fertig mit der Ausbildung, da ist jemand fertig mit dem Studium. Was soll ich denn jetzt machen, um für finanzielle Freiheit vorzusorgen im Alter? Ja, und da kann man dann sagen, es gibt ja so Daumenregel, da gibt es die berühmte 50-30-20-Regel, über die du wahrscheinlich schon mehrfach berichtet hast.
Erklär es nochmal grundsätzlich.
50% für den Grundbedarf wie Miete, Lebensmittel und so weiter und so fort. Dann 30% für so Freizeit, Urlaub und dergleichen von deinem verfügbaren Einkommen. Und um die 20%, das ist natürlich auch nur so eine Daumenregel, die sollte man dann zurücklegen. Einmal für den Notgroschen, ganz wichtig, vergisst man oft, gerade in einem Umfeld, wo der Markt stark steigt, wird dann oft vergessen. Es geht auch mal der Kühlschrank kaputt. Wenn du aufs Auto angewiesen bist, auch das geht ja mal kaputt. Da sollte man also doch einen Notgroschen haben. Aber dann sollte man eben auch langfristig nicht nur sparen, sondern langfristig anlegen. Und am einfachsten geht das natürlich, wenn ich sage, mein Gehalt geht ein und davon beispielsweise 20%, 25%, die lasse ich direkt abbuchen in meinen Sparplan zum Beispiel oder auf mein Tagesgeldkonto. Das ist natürlich dann sehr geeignet, um langfristig Vermögen aufzubauen. Vor allen Dingen zeigen auch alle Untersuchungen, und so ist der Mensch, was du gar nicht erst in der Hand hast, willst du auch gar nicht ausgeben, da vermisst du auch nichts. Da hast du auch nicht den Eindruck, dass du auf was verzichtest. Und da sind Sparpläne natürlich sehr für geeignet. Weil wir wissen natürlich auch aus langfristigen Untersuchungen, wir haben ja schon mal erwähnt, in den USA kann man bis 1871 zurückgehen, dass eben für den Vermögensaufbau, vor allen Dingen um auch Vermögensaufbau in realen Werten, sprich nach Inflation, kein Weg an zumindest einem gewissen Anteil von Aktien vorbeiführt.
Genau, und jetzt hast du ja so eifrig lobbyiert für das langfristige Anlegen, für breite Streuung, für 80-20 Core Satellite und Asset Allocation. Und jetzt natürlich die Frage ist, setzt du das selber auch um oder bist du so einer, der sagt, also ich muss den ganzen Tag mich mit ETFs beschäftigen, das ist meine berufliche Essenz, ja, mein Lebenswerk, aber im eigenen Portfolio habe ich es dann doch ganz gerne mal ein bisschen aktiver und du hast nur Einzelaktien.
Da kann ich ein klares Ja drauf antworten. Ich habe es so umgesetzt oder setze es so um für die eigenen Kinder. Ich habe es für mich umgesetzt. Bevor jetzt der ein oder andere sagt, naja, er unterliegt auch besonderer Bestimmungen, die ja mit der Finanzindustrie zusammengehören. Ja, klar, Einzelaktien könnte ich auch so gar nicht halten. Aber ich bin auch von dem überzeugt, was ich tue und kann das auch wirklich jedem, der mich fragt, nur anraten, frühzeitig damit anzufangen, denn die Zeit spielt ja für einen. Und ich habe das auch für Nichten und Neffen gemacht, die inzwischen aber auch alle erwachsen sind. Und da muss ich sagen, und ich darf, ohne dass jetzt vielleicht eure Regie vollkommen durchdreht, doch mal auf Holz klopfen, ist immer gut gegangen. Verrät, und im Hintergrund sieht man, glaube ich, das Renditedreieck des DAX in dem Fall. Ich habe das natürlich viel breiter noch gemacht für Nichten, Neffen, für die eigenen Kinder. Und ich muss sagen, was da in dem Renditedreieck drin steht, auch Nachkosten, das stimmt schon. Es lohnt sich also wirklich diszipliniert, regelmäßig, langfristig Vermögen aufzubauen. Und das kann ich wirklich aus Überzeugung sagen, weil eins hat mich nämlich immer interessiert. Es gibt einmal die ganzen Untersuchungen und wie sieht das in Realität aus? Das war allein schon der Ansporn für mich, in ETFs zu investieren.
Naja, diese ganzen Untersuchungen, diese Studien, ja, die zeigen jetzt hier, Thomas Meyer zu Dreber ist ultra rational, hält sich auch an das, was er predigt. Aber trotzdem, kannst du dich in dieser ganzen Zeit auch mal an so irgendwie so einen Anlegerfehler erinnern bei dir, wo du wirklich sagst, also da habe ich mal so richtig auf Deutsch gesagt ins Klo gegriffen und auch ein wichtiges Learning draus gezogen?
Ein ganz wichtiges Learning. Irgendwann, also ich habe mich lange Zeit vor der Tech-Blase, an sich die meisten von euch nicht mehr erinnern können, aber das könnt ihr natürlich nachgucken oder wir haben es, glaube ich, auch transparent dargestellt. Also zwischen 2000 und 2003, eigentlich ging das ja Mitte der 90er Jahre los, wurde immer wilder. Com.com hat mir angesprochen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, irgendwann konnte ich dem Druck nicht mehr standhalten, dass alle Welt um mich herum diese Superwerte alle hatte, die alle super liefen. Und dann habe ich mich anstecken lassen und habe dann doch die Gelassenheit und vielleicht das rationale Überlegen aus dem Buch A Random Walk Down Wall Street habe ich dann doch ad acta sein lassen. Und das Hauptlearning war, früher konnte man sich auch entsprechend die effektiven Stücke ausliefern lassen. Also da, wo drauf stand, das ist die Aktie, das ist eine Aktie. Ja, es gab da eine ganz berühmte Firma, die da sehr begehrt war, die das deshalb auch irgendwann mal eingestellt haben. Und bei einem meiner Investments, Da habe ich dann noch rechtzeitig das ausliefern lassen. So kann ich heute sagen, ja, erinnert mich immer dran, welche Fehler man machen kann. Und da bin ich einfach umgefallen und habe dann doch dem Druck nachgegeben.
Ein Opfer der FOMO, der Fear of Missing Out geworden. Ha, die genau. Angst, etwas zu verpassen. Ja. Glaubst du, das ist der schlimmste Anlegerfehler, den man auch mit ETFs machen kann?
Ja, dass man Trends nachläuft. Aber ich glaube, der viel größere Fehler ist, dass man zu lange überlegt. Zu lange etwas zu machen, zu lange einzusteigen. Denn auch da kann man ganz klar sagen, es gibt nicht den optimalen Zeitpunkt. Und da sollte man sich auch nicht von Studien, auch nicht von Social Media in die Irre führen lassen, die dann hin und wieder mal zeigen, naja, das kann man an den und den Faktoren ablesen, das kann man nicht. Alle Untersuchungen zeigen, dass es im Grunde genommen praktisch egal ist, wann du einsteigst. Dass es mir eine psychologische Frage ist. Und wenn ich nochmal auf deine Frage von eben auch auf mich selbst zurückgehen kann. Natürlich, wenn ich eine größere Summe habe, würde ich die auch nicht auf einen Schlag investieren wollen.
Obwohl die Wissenschaft ja sagt, man soll das tun.
Nicht nur die Wissenschaft. Auch meine Erfahrung zeigt, dass das immer ein Fehler war. Immer ein Fehler war, zu sagen, nee, heute steige ich ein, Augen zu und durch. Das war ein Fehler, vor allem in der Retrospektive über lange Zeiträume. Das Entscheidende ist ja lange Zeiträume. Und wir haben eben über natürlich die Blase, die Dotcom-Blase. Ich bin natürlich auf etwas Kurzfristiges, dem konnte ich nicht mehr standhalten. Und dann bin ich auf die Nase damit gefallen. Aber ich glaube, das ist der größte Fehler. Zu lange darüber nachzudenken und sich nicht zu trauen oder sich nicht den Ruck zu geben, jetzt einen Sparplan einzurichten oder jetzt, wenn es eine größere Summe ist, anzulegen. Weil die Zeit, die spielt für dich, die spielt für dich, weil einfach alle Untersuchungen, alle Erfahrungen, auch meine eigenen Erfahrungen, wie dargestellt, zeigen, je länger, desto besser natürlich. Denn je länger du investiert bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, übrigens ein ganz entscheidender Punkt, die Wahrscheinlichkeit, dass du ohne Verlust rauskommst. Das ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Und bevor jetzt irgendjemand von euch fragen muss, 10 bis 15 Jahre ist so das Minimum, was übrigens auch zeigt, dass es ungeeignet ist. Und ich hatte mal einen Kunden, der mich das gefragt hat, in welchen ETF er investieren müsste, damit er in 2 Jahren genug Eigenkapital hat, um sich ein Haus damals für, das waren noch D-Mark-Zeiten, ja, für 500.000 D-Mark zu kaufen. Meine Antwort war, kein von unseren ETFs, weil 2 Jahre reichen dazu gar nicht aus.
Ja, oder er hat 480.000 D-Mark und dann wäre ein
so genau habe ich das nicht nachgefragt.
Eine ganz, ganz gute Geschichte gewesen.
Ja, ja, stimmt.
Machen ETFs uns zu besseren Anlegern?
Ich glaube, sie machen uns zu disziplinierteren Anlegern. Disziplinierter in dem Sinne, Sparplan, jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, natürlich Sparplan, regelmäßig Geduld zu haben, Langfristigkeit, ja, und vielleicht auch über den ETF eben mehr Interesse an der Finanzindustrie, am Anlegen zu bekommen. Ich glaube, da helfen ETFs schon, weil die Einstiegshöhe relativ gering ist und du eben damit auch die Möglichkeit hast, schon mit kleinen Beträgen zu investieren und dann auch siehst, und das ist ja auch mal wichtig, die Belohnung, du siehst über die Zeit, dass du da Erfolg hast, das wächst und dann lohnt es sich auch mehr zu investieren, also diese 20% dann auch auf das gestiegene Gehalt zu beziehen. Oder vielleicht sogar mehr.
Gleichzeitig aber ne, Anlegerfehler wie FOMO bei Themen-ETFs kann man auch mit breit diversifizierten Produkten machen. Und wenn man glaubt, den Markt timen zu können und natürlich glaubt, man findet den DAX genau am Tiefpunkt und verkauft dann zumindest auf einem zyklischen Hoch.
Man muss dann nur ehrlich sein.
Lauern dieselben Fall. Man muss ehrlich sein. Ganz zum Schluss, sei mal ehrlich, was wünschst du dir für die nächsten 25 Jahre ETFs in Deutschland? Was sollte passieren und was darf auf keinen Fall passieren?
Also ich hoffe natürlich, dass sich noch mehr von euch dafür entscheiden, in ETFs anzulegen, um eben das Ziel finanzielle Freiheit zu erreichen. Das halte ich für unheimlich wichtig und ich kann sagen, das ist ein gutes Gefühl, wenn man dann nicht auf jeden Cent achten muss, sondern auch die Früchte praktisch sieht, indem du nämlich finanziell unabhängig bist. Ich glaube, das geht jetzt etwas weiter, dass natürlich auch Altersvorsorge generell, was ja auch ein Thema der Bundesregierung ist, was durchgezogen werden sollte, wo die richtigen Beschlüsse fallen sollten. Und was nicht passieren sollte aus meiner Sicht ist, dass alles zerredet wird. Ja, es ist einfach wichtig, für sich selbst Vermögen aufzubauen, um eben diese finanzielle Freiheit zu erreichen. Und ich hoffe, dass ich die nächsten Jahre auch noch da mitwirken kann, um das entsprechend zu unterstützen und auch diese Ideen gemeinsam mit dir, Christian, immer sehr gerne auch voranzubringen.
Ja, dass nicht alles zerredet wird und dass auch nicht immer versucht wird, alles überzuoptimieren, weil einfach mal machen ist häufig auch bei der Geldanlage die beste Lösung. Mhm. Thomas, vielen, vielen Dank für diese Insights aus 25 Jahren Geschichte von ETFs, Mr. ETFs mit einem Blick hinter die Kulissen der Industrie. Und wenn dir das gefallen hat, dann sag es gerne weiter, schreib uns eine Bewertung, gib uns Sterne und nimm Kontakt mit uns auf. Wen sollen wir als nächstes einladen? Um welche Themen sollen wir uns kümmern? Und welche Fragen brennen dir auf den Nägeln? Einfach an podcast@scalable.capital eine E-Mail schicken oder uns gerne in den sozialen Netzwerken kontaktieren. Bei Instagram Scalable Capital oder auch mich @cwröhl. Für heute war's das. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und tschüss aus Berlin.